Liebe Gemeinde, auch ich wünsche allen ein schönes neues Jahr und jetzt kommt die Predigt. Der Predigtext ist, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und was man dieser Jahreslosung jetzt erstmal so gar nicht ansieht, ist der Zusammenhang, in dem sie steht. Sie steht nämlich in der Offenbarung bei der Beschreibung vom neuen Himmel und von der neuen Erde, ganz am Ende, im vorletzten Kapitel. Die Offenbarung ist eine Vision, die Gott dem Apostel Johannes gegeben hat, mit dem Ziel, dass er den Christen in der damaligen Zeit Mut macht. Denn die Christen damals, die wurden im Römischen Reich unterdrückt und es gab so die ersten Christenverfolgungen. Christsein war plötzlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, war nicht mehr vielleicht cool, sondern eher mühselig und auch gefährlich. Und bei manchen, zum Beispiel bei der Gemeinde in Laodicea, da hat sich so langsam auch eine Müdigkeit im Glauben eingeschlichen. Der Alltag war so präsent, die täglichen Probleme und Gott auch so weit weg. Und vielleicht waren die Christen damals in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute manchmal. Und in der Situation lässt Gott den Apostel Johannes in einer großartigen Vision einen Blick hinter die Kulissen der sichtbaren Welt werfen. Und er gibt ihm den Auftrag, das aufzuschreiben für die Gemeinden damals und auch für uns heute. Die Offenbarung ist so ein Blick hinter die Kulissen unserer sichtbaren Welt. Und ein Blick, der klar macht, Gott hat die Macht, auch wenn wir es in unserer Welt oft nicht sehen. Und er hat die Welt und unser Leben in der Hand. Und ganz am Ende von diesem Leben, von dieser Welt, wird es auch für alle sichtbar werden. Und Gott zeigt uns das, um uns zu trösten, um uns Mut zu machen, dass wir durchhalten im Glauben, dranbleiben. Und ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen mit der Offenbarung. Es ist ja ein Buch, wo oft auch sehr, sehr schwammig ist oder wir oft vielleicht falsch verstehen oder nicht einfach ist. Und ich sage mal, wie es mir geht. Ich spüre beim Lesen was von der Macht Gottes, oft. Und diese Worte, die machen mir Mut. Die sind ja oft gewaltige Worte und Bilder. Und gleichzeitig merke ich natürlich, dass das eine Wirklichkeit ist, die da beschrieben wird, die anders ist als unsere Welt, wie wir sie kennen, wie unsere Naturgesetze. Die Welt Gottes übersteigt meine Vorstellungskraft um Dimensionen. Und genau das merkt man ja auch den Bildern der Offenbarung oft an, dass Johannes da mit Worten ringt, dass er versucht, was zu beschreiben, was man mit unseren Worten eigentlich nicht beschreiben kann. Und darum ist auch vieles oft bildlich, fantastisch. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott sein Wort uns so gegeben hat, wie er es uns geben wollte. Und er sagt uns auch das, was er uns sagen will. Und darum mache ich das so mit der Offenbarung. Ich lese das, was ich verstehe und lasse mich davon trösten und ermutigen. Aber ich halte mich auch auf der anderen Seite mit Spekulationen zurück, welches Bild jetzt zum Beispiel mit welchen Ereignissen in der Weltgeschichte so konkret zusammenhängt. Da habe ich einfach schon zu viel gehört und die waren alle anders. Und das mache ich jetzt nicht. Aber wir sind heute zum Glück im Kapitel 21, das finde ich recht einfach, im Gegensatz zu anderen. Zur Jahreslosung. Die Offenbarung beschreibt ja ganz viele Kapitel mit vielen Ereignissen und Kämpfen und was da alles so passiert. Und ganz am Ende, nach dem Untergang der alten Welt, im Kapitel 21, da sieht Johannes den neuen Himmel, die neue Erde, die Ewigkeit. Und in diesem Abschnitt steht die Jahreslosung. Und ich werde im ersten Teil der Predigt den Abschnitt auslegen, damit wir den Zusammenhang von der Jahreslosung kennen. Im zweiten geht es dann um die Frage, wann sich die Verheißung aus dieser Jahreslosung erfüllt. Und im dritten geht es darum, was das für uns konkret heißt. Und dafür bete ich noch. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und es ist nicht selbstverständlich, dass es uns anspricht. Wir bitten dich jetzt drum in dieser Predigt, dass du uns ansprichst durch dein Wort. Und dass du mich das sagen lässt, was du willst. Möchte ich bitten, dass du unser Herz aufmachst, dass wir das hören, was du für jeden von uns hast. Amen. Das Kapitel 21 geht los. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott wird eine neue Welt schaffen. Unsere Welt und alles Schlimme, was sie enthält, wird vergehen und die wird es dann nicht mehr geben. Und das Meer, das es dann auch nicht mehr gibt, wo hier steht, das ist jetzt nicht das schöne Urlaubsmeer, das wir in Mallorca so uns vorstellen, sondern das ist mehr das Bedrohliche, das Böse im Leben. Und das wird es auch nicht mehr geben. Und Jerusalem, was da im zweiten Vers vom Himmel herabkommt, ist ein Bild für die Gemeinde. Die wird herabkommen wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Und das Bild kommt in der Bibel ganz oft vor. Wir, die Gemeinde, wo wir auch dazu können, sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Und dieser Vergleich zur Braut und Bräutigam am Hochzeitstag, das zeigt, wie innig Gott sich die Beziehung zwischen uns und ihm sieht. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott selbst wird in der Ewigkeit mit uns in einer ungetrübten, engen, innigen Beziehung sein. Und dass Gott ein Menschenmensch ist, dass er uns liebt, dass er sich eben diese enge Beziehung mit uns wünscht und uns haben will, das wird dann vollständig erfüllt sein, wie im Paradies vor dem Sündenfall. Gott ist dann ganz nah, nichts mehr steht dann zwischen ihm und uns. Und das ist die Hauptsache, das Wichtigste an der Ewigkeit, deswegen steht es da am Anfang. Und es ist aber schwer zu verstehen, wenn man jetzt Jesus Christus und seine Liebe, seine Vergebung nicht kennt. Und diese Vorstellung, dass der Himmel hauptsächlich da ist, wo wir ganz nah bei Gott sind, die widerspricht auch oder ist anders wie viele landläufige Vorstellungen vom Himmel. Sie kennen sicher den hier, den Münchner im Himmel. Ich finde es ja sehr lustig, aber es hat natürlich mit unserer Vorstellung, also mit der biblischen Vorstellung vom Himmel, nichts zu tun. Bei Münchner im Himmel ist der Himmel so ein langweiliger Ort und auch Gott ist da immer noch unendlich weit weg oder sehr weit zumindest, da gibt's noch eine Treppe, man sieht Gott gar nicht, der schaut da so runter in den Unterhimmel, wo hier der Aloysius ist. Die Ewigkeit, die die Bibel beschreibt, ist anders. Da ist Gott ganz nah und genau darum ist es auch der Himmel. Das, was uns Menschen fehlt, ist Gott, ist die Beziehung, die Nähe zu ihm. Ohne Gott wird alles Unheil. So sehr wir uns Menschen auch um eine heile Welt bemühen. Und mit Gott wird alles heil. Und wie heil das wird im Himmel, das beschreibt jetzt der nächste Vers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Durch diese unmittelbare Anwesenheit Gottes ist die Ewigkeit ein Ort ohne Sünde, ohne Tod, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Flucht, ohne dass Menschen sich gegenseitig ausnutzen, belügen, verletzen, betrügen, verlassen, umbringen. Alles das, worunter wir hier oft leiden und was wir uns wegwünschen, wird es dann nicht mehr geben. Und Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. Gott wird auch unsere Erinnerungen an das, was schwierig war, was wir vielleicht hier Schwieriges erlebt haben, heilen. Und es wird uns nicht mehr belasten. Und was ist das auch für ein wunderschönes Bild, dass Gott selbst unsere Tränen abwischt. So wie wir unsere kleinen Kindern, wenn sie hinfallen, sie aufheben und umarmen und trösten und ihnen die Tränen abwischen, so wird Gott uns die Tränen abwischen. So innig und nah wird es zwischen uns und Gott in der Ewigkeit sein. Und wenn ich das lese, spüre ich, ja, nach dieser Welt sehne ich mich. Ich freue mich auf die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus, wenn er ganz nah ist. Und allein, dass ich das weiß, dass ich darauf zulebe als Christ, macht es das Leben hier leichter, unerträglicher. Vor allem dann, wenn ich es mir bewusst mache. Aber es ist auch gleichzeitig klar, dass es eine andere Welt sein wird. Nach anderen Naturgesetzen eine Neuschöpfung. Und dann geht es weiter in Vers 5. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Gott ist der Anfang und das Ende. Er hat die Welt geschaffen und er wird auch am Ende alles in seiner Macht haben, in seiner Hand haben. Und er hat auch zwischendrin unser Leben, die Gegenwart, alles in seiner Hand. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Hier unten. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Gott will dem Durstigen geben. Und Durst in dem Sinn hier ist jetzt nicht den Durst gemeint, den wir jetzt im Sommer haben an einem heißen Tag oder wenn wir im Biergarten sind, sondern es geht um den Durst unserer Seele. Nach Liebe, Freude, Glück, Freundschaft, nach gesunden Beziehungen, ja nach Anerkennung, nach einem gelingenden Leben. Um unsere Sehnsucht nach einer heilen, nach einer gerechten Welt, ja letztlich um die Sehnsucht nach einem Paradies, nach Gott selbst. Und diese Sehnsüchte, die wir vielleicht nicht jeden Tag, aber doch immer wieder haben, die werden dann im Himmel gestillt werden. Und Gott wird von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Und es ist ein direkter Bezug zum Johannesevangelium, zu dem Text, den wir heute gelesen haben von der Frau am Jakobsbrunnen. Da ist ja Jesus der, der das lebendige Wasser gibt. Und hier ist es der, der auf dem Thron Gottes sitzt. Und da wird klar, der, der auf dem Thron Gottes sitzt, das ist kein anderer als unser Herr Jesus Christus selber. Er gibt uns das lebendige Wasser. Und wenn wir ihn haben, also er ist ja eigentlich das lebendige Wasser selber, wenn wir Jesus haben, wenn wir zu ihm gehören, dann haben wir dieses Wasser. Und auch ganz wichtig, das letzte Wort, Jesus wird dieses Wasser umsonst geben. Umsonst heißt hier natürlich nicht vergeblich, sondern kostenlos. Und das ist das Evangelium. Gott verschenkt seine Liebe, seine Vergebung, ja, die geheilte Beziehung zu ihm, das ewige Leben, ohne dass wir dafür was leisten müssen, ohne dass wir ihm dafür was geben können. Wir müssen nur Ja zu ihm sagen. Wir müssen nur sein Geschenk annehmen. Und darum geht es jetzt auch am Ende des Abschnitts in zwei noch sehr ernsten Versen. Wer überwindet, der wird dieser erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also in der Ewigkeit gibt es noch eine Unterscheidung. Es gibt die einen, die überwinden. Das sind die Christen, die im Glauben durchhalten bis zum Schluss. Und da geht es meiner Meinung nach nicht drum, dass wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit uns durchkämpfen und den Glauben irgendwie bis zum Ende durchfechten, sondern dass wir einfach an Jesus dranbleiben, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns in unserer Not mit unserem kleinen Glauben an ihn wenden. Und ich bin davon überzeugt, dass es hauptsächlich, also dass es Jesus ist, der uns festhält, dass er seine Kraft, ja, dass die uns festhält. Und ich bete sehr oft, weil ich überzeugt bin, dass mein Glaube und mein Vertrauen dafür nicht ausreichen. Ich bin davon überzeugt, dass wichtig ist, dass Gott mich festhält. Und ich bete sehr oft, wenn ich im Alltag das Gefühl kriege manchmal, vielleicht, dass Gott weit weg ist. Oder dass ich gar nicht an ihn denke. An dem vollen Tag in der Arbeit vielleicht. Oder wenn ich Angst kriege, ich könnte meinen Glauben verlieren, dann bitte ich, mein Herr Jesus, halt mich bitte fest und lass mich nicht mehr los. Ich bin zuversichtlich, dass er mich nicht loslässt, sondern dass er uns durchträgt bis in die Ewigkeit. Und dann gibt es noch Menschen, die verloren gehen. Und wie das für diese Menschen sein wird, ist in der Bibel auch sehr verschieden beschrieben, ist nicht sehr konkret. Und es sind Menschen, die offensichtlich Jesus abgelehnt haben oder ihn verlassen haben. Und diese Ablehnung wird auch in der Ewigkeit Bestand haben. Gott wird das auch dann noch ernst nehmen. Und mir gefällt es jetzt zumindest nicht, dass Menschen verloren gehen, vor allem wenn es um Menschen geht, die ich gern habe hier auf der Erde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Gedanken. Was mir Mut macht, ist der Vers, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat keine Freude dran, wenn Menschen verloren gehen. Er tut auch alles, was er kann, oder dass sie zu ihm kommen. Und Gott will, dass alle die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und darum glaube ich auch, dass es letztlich nicht an mir liegen kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Gedanken manchmal kennen, dass man denkt, Mai, wenn ich jetzt nicht ein guter Christ bin, dann gehen andere verloren. Ich glaube, es kann letztlich nicht an mir liegen, dass andere Menschen verloren gehen. Trotzdem will ich natürlich mit meinem Leben einladen zum Glauben, klar. Und hoffe, dass Menschen durch mich zum Glauben finden. Und letztlich vertraue ich darauf, dass Gott es richtig macht und dass er alles in der Hand hat und dass er Gott ist. Das war der erste Teil der Predigt. Ich komme zum zweiten. Was ich mich jetzt gefragt habe, wenn ich diesen Vers hier mir anschaue, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, wann passiert es? Wann tritt das ein? Und darum soll es im zweiten Teil gehen. Und die Frage stellt sich ja bei vielen Verheißungen in der Bibel, wann passiert denn das? Passiert das? Ist es schon damals passiert, wo das der geschrieben hat? Ist es passiert, wo Jesus gekommen ist? Passiert es, wenn ich zum Glauben komme? Passiert es, wenn ich bete? Oder passiert es in der Ewigkeit? Und ich möchte jetzt hier eine kleine Grafik, habe ich da gemacht, in der ich das verdeutlichen will. Und da ist ein Zeitstrahl unten, links geht's los mit unserer Geburt und rechts ist unser irdischer Tod. Und das soll unser Leben darstellen, unser natürliches Leben hier auf der Erde. Und für die Menschen, für den Menschen, der nicht glaubt, ist ja unklar, was danach kommt. Und für uns, wenn wir Jesus nicht hätten, ist auch klar, dass danach der ewige Tod wartet. Deswegen habe ich das rechts jetzt so schwarz gemacht. Aber jetzt sind wir zu Jesus gekommen und es ist Folgendes passiert. Wir sind wiedergeboren worden zu einem neuen Leben in Christus. Und wir wissen, dass die neue Welt Gottes, von der ich gerade gelesen habe, dass wir auf die zuleben. Und wenn wir hier sterben, werden wir dort in dem neuen Leben sein. Und wir könnten jetzt diese Verheißung der Jahreslosung vom Zusammenhang her, in dem sie steht, so auslegen, dass sie sich in der Ewigkeit erfüllt und dass es da heute eigentlich nur um das da hinten geht. Sozusagen, wir leben jetzt auf der Erde. Hier haben wir natürlich noch Durst nach Leben. Hier sind wir oft ja unzufrieden und rastlos. Aber in der Ewigkeit, da wird Jesus diesen Durst nach Leben für immer stillen und darauf freuen wir uns. Aber ich bin davon überzeugt, dass es zu kurz greift. Also zum einen wäre es mir zu wenig, muss ich sagen, immer nur auf die Ewigkeit zu hoffen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass der heutige Bibeltext auf ganz viele Themen und Bilder aus der ganzen Bibel Bezug nimmt. Ja, das Thema lebendiges Wasser kommt an vielen Stellen vor. Wir haben hier die Stelle von der Frau am Jakobsbrunnen gelesen. Und ich denke, da geht es doch eigentlich ums Hier und Jetzt, würde ich sagen. Wenn Jesus uns das Wasser gibt und es quillt bis in die Ewigkeit, dann gibt es uns doch schon jetzt, würde ich sagen. Oder hier Jesaja 55, lese es vor, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Oder Jeremia 2, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Da geht's doch um unser Leben hier. Offensichtlich gibt's da einen Unterschied, da gibt's eine lebendige Quelle, Jesus, bei dem wir jetzt schon dieses Wasser trinken können, und es gibt auch das Gegenteil, altes, abgestandenes Wasser aus Zisternen. Wenn wir das trinken, bedeutet das, dass wir unseren Lebensdurst mit irdischen Dingen stillen, die aber doch nur oberflächlich weiterhelfen. Und Jesus sagt, komm zu mir, denn ich gebe dir das echte Wasser, das deinen Lebensdurst stillt. Und zwar dann in der Ewigkeit natürlich, aber auch schon hier und jetzt. Und vielleicht ist es ja so, dass das neue Leben schon hier auf der Erde anfängt. Jesus spricht ja auch von der Wiedergeburt, wenn wir zum Glauben kommen. Dass Jesus unseren Durst nach Leben schon hier auf der Erde stillt. Und unser irdischer Tod ist dann eigentlich nur noch so ein Übergang in die neue Welt Gottes, wo eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. Und ich habe Christen getroffen, die das in Reihenform so lehren. Ich weiß nicht, ob Sie solche kennen, dass wir quasi den Himmel schon hier auf der Erde erleben, Gottes Heil, Vergebung, Trost, Heilung von Krankheiten, Stillung des Lebensdursts. Und es geht sogar so weit, ich habe mal einen getroffen, da habe ich über die Ewigkeitshoffnung gepredigt und er gemeint, das ist, also fand das ganz blöd, hat mich auch nie mehr eingeladen, weil er gesagt hat, wir müssen noch nicht auf die Ewigkeit hoffen, wir haben alles schon hier. Und richtig ungesund wird das natürlich dann, wenn es heißt, wenn ihr das nicht erlebt, den Himmel auf Erden, dann betest du falsch oder glaubst du falsch. Und ich bin davon überzeugt, dass das so auch nicht stimmt. Und dass das so auch nicht in der Bibel steht. Ich erlebe zumindest den Durst nach Leben noch in meinem Leben. Ich erlebe auch bei mir und bei anderen Christen, dass wir noch rastlos sind, dass wir uns sinnlos fühlen, dass wir uns nach einer anderen heilen Welt sehnen. Ja, auch dass wir noch Leid, Schmerz und Krankheit, zerstörte Beziehungen erleben müssen. Ich erlebe, dass Gott Gebete auch manchmal netter hört und dass es sich so anfühlt, als ob er ganz weit weg ist. Und ich erlebe leider auch bei mir und auch bei anderen Christen, dass auch wir manchmal aus der Zisterne das abgestandene Wasser trinken, Dinge nachlaufen, die uns nicht wirklich helfen. Obwohl wir geglaubt und gebetet haben, obwohl wir ernsthaft auf Gott hören wollten und ihn angebetet haben. Und auch wenn wir den heutigen Bibeltext uns nochmal vergegenwärtigen, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, Gott ganz nah, dann ist doch klar, dass das noch nicht hier auf der Erde so ist. Und es liegt nicht dran, dass wir falsch glauben oder falsch beten. Wenn dir das einer erzählen will, vielleicht, naja, du bist halt krank, weil du nicht gescheit glaubst oder nicht richtig betest, glaub es ihm nicht. Glaub es ihm nicht. Natürlich gibt es manchmal blöde Angewohnheiten, die an uns liegen, aber so dieses generelle, du erlebst alles, wenn du richtig betest, wenn du richtig glaubst, wenn du die richtige Technik hast, das ist nicht wahr. Aber wie ist es denn nun wirklich? Wie ist es denn jetzt wirklich? Ich versuch's mal mit diesem Bild. Beides ist wahr. Und wir haben als Christen sozusagen zwei Leben. Wir leben in zwei Welten und wir erleben auch von beiden Welten was. Der Theologe sagt hier zu dieser Grafik, also die ist jetzt von mir, aber zu dieser Sache sagt er eschatologische Spannung. Der sagt, wir leben in zwei Existenzen und es hat eine Spannung. Ne? Das sagt der Theologe. Also auf der einen Seite leben wir noch hier auf dieser Erde, in diesem Leben und wir erleben auch vieles, was mit der alten Welt noch zusammenhängt. Ich habe es gerade aufgezählt, auch als ernsthafte Christen. Aber dieses Leben wird enden. Wir werden sterben. Hier dieser natürliche Mensch, wenn wir hier auf der Erde sterben. Und dann wird es enden. Und dann sind wir bei ihm, so wie wir es heute am Anfang von der Predigt gehört haben. Aber als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, da hat unser neues Leben angefangen. Und auch das ist jetzt schon Realität. Schon jetzt. Und wir leben parallel auch in diesem neuen Leben. Und dieses neue Leben, das wird über unseren Tod hinausgehen in die Ewigkeit, in die neue Welt Gottes. Und weil wir auch dieses Leben haben, leben wir unter der Vergebung, haben wir eine neue Beziehung zu Gott. Und für Gott sind wir zum Beispiel auch frei von Schuld, obwohl wir noch sündigen, weil er sieht hier dieses neue Leben, er sieht uns durch das Kreuz Christi, durch die Vergebung. Und wir erleben auch von dem neuen Leben was. Sozusagen als Anzahlung auf die Ewigkeit lässt Gott uns immer wieder was erleben von diesem neuen Leben oder was sehen oder was spüren. Wir erleben zum Beispiel Momente, in denen wir auch Gottes Nähe spüren, zum Beispiel im Gebet, beim Bibellesen. Wir spüren, dass er uns in der Predigt anspricht oder im Lobpreis oder bei einem schönen Spaziergang in der Natur. Oder wir erleben, wie Gott uns ganz praktisch tröstet, heilt, unsere Gebete erhört. Wir erleben auch, wie Gott uns vergibt und Beziehungen heilt. Wir erleben, wie er unseren Durst nach Leben stillt, uns zufrieden, fröhlich und dankbar macht. Aber das alles bruchstückhaft, wie eine Anzahlung, wie ein Hinweis auf die Ewigkeit. Vollständig und ungetrübt und dauerhaft erleben wir das erst dann in der Ewigkeit bei Jesus. Und ich komme zum dritten. Was heißt das jetzt für uns konkret? Es heißt, dass wir grundsätzlich dieses Wasser des Lebens haben und die Ewigkeit ist unsere Perspektive. Und wir wissen, dass dieser Lebensdurst in der Ewigkeit völlig gestillt wird. Und es macht uns jetzt schon Mut, wenn wir dran denken und prägt unser Leben. Und gleichzeitig, leben wir noch hier auf der Erde und wir haben hier noch Durst nach Leben. Vielleicht nicht immer, manchmal gibt es auch zufriedene Phasen, aber manchmal ist es so. Und vielleicht hatte ich ja eins der Beispiele in der Predigt, ist dir eins aufgefallen, das dich betrifft. Wo du merkst, ja, tief in meinem Herzen, da gibt es einen Punkt, da hat meine Seele Durst, da sehne ich mich nach was. Geh damit zu Jesus. Sag ihm das und bitte ihn auch an dem konkreten Punkt deinen Lebensdurst zu stillen und dich wieder froh und zufrieden zu machen. Und vielleicht hast du auch gemerkt, da merkt man es, finde ich, immer eher noch, dass du an irgendeiner Stelle in deinem Leben das abgestandene Wasser trinkst. Versuchst, deine Seele mit irdischen Dingen zu stillen. Was könnte sein, so dieses abgestandene Wasser aus der Zisterne? Vielleicht hängst du an materiellen Dingen. Gehst jeden Abend heim von der Arbeit, von der U-Bahn und da steht der Porsche von deinem Nachbarn. Und du denkst, mit diesem Porsche wird mein Leben endlich mal so richtig in Fahrt kommen. Oder vielleicht versuchst du dich selbst zu verwirklichen im Beruf oder im Fitnessstudio und du denkst, wenn du erfolgreich bist, wenn du hübsch bist, dann fängt das Leben an. Oder du denkst, wenn du nur einen idealen Partner hättest, dann wärst du glücklich, aber du hast ihn nicht. Oder auch nicht gesund, du denkst, dass dein Partner, den du schon hast, dich glücklich machen müsste, aber du bist unzufrieden, weil der das nicht schafft und er ist dann wahrscheinlich auch unzufrieden. Oder du fließt dich in Süchte, Sünden, ungesunde Träume, ungesunde Angewohnheiten. Abgestandenes Wasser. Es kann alles deinen Durst, unseren Durst, ich nehme mich da nicht aus, nicht stillen. Und es geht hier nicht darum, dass wir das selber schaffen, uns zu ändern, sondern es geht darum, dass wir damit zu Jesus gehen. Wenn uns das bewusst wird, oder wenn du dir jetzt vielleicht ein Punkt davon bewusst geworden ist, bet zu Jesus, sag ihm deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Verletzungen. Sag ihm, wo du dich vielleicht ungeliebt fühlst oder wo du neidisch bist oder wo du das Gefühl hast, zu kurz zu kommen. Oder sag ihm auch, wo du dich danach sehnst, ihn mehr zu spüren und zu erleben, wo du Sehnsucht nach ihm hast. Bitte ihm um Vergebung, wo du an der falschen Stelle nach Leben gesucht hast. Und bitte ihn, dass er dich ändert und dass er dich fröhlich und zufrieden macht. Und diese Nähe zu Jesus im Gebet, in der Anbetung, in seinem Wort, die wird uns ändern. Ich erlebe das. Bei mir ist es meistens so, dass wenn mir sowas bewusst ist, dann schiebe ich es oft ein wenig auf und so. Und ich weiß es zwar, aber dann bete ich oft noch nicht gleich. Und es ist gut, dass meine Frau nicht da ist, die weiß nämlich, wie selten es ist. Aber wenn mir klar wird, dann mache ich zum Beispiel einen Spaziergang oft, ne, und nehme mir Zeit zum Beten und sage das Gott in Ruhe, wie es mir geht. Und es ändert was. Es ändert das, dass ich wieder zufriedener werde. Ich denke zum Beispiel an eine Zeit in Nürnberg, da hatte ich einen Arbeitskollegen und da ging es immer ums Geld und ums Verdienen und um was weiß ich, immer zur Karriere und so. Und es hat mich sehr runtergezogen. Ich habe das dann irgendwann mal auch angenommen und war unzufrieden, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist doch Blödsinn. Das ist doch nicht das Leben, ob ich jetzt viel verdiene oder gute Karriere mache. Und habe das Gott gesagt und jetzt geht's mir damit recht viel besser. Ja, das ist so. Aber es ist natürlich immer bruchstückhaft. Es wird sich nie dauerhaft der Zustand einstellen, dass wir diesen Durst nach Leben alle mal los sind. Das wird erst in der Ewigkeit so sein. Das ist klar. Und ich möchte zum Abschluss unser Leben noch mit folgender Situation vergleichen. Ich bin vor einigen Jahren von New York nach Paris geflogen. Und Paris ist in dem Vergleich das Ziel, die Ewigkeit für Gott. Ja, ist es für manchen vielleicht, liegt's auf der Hand, aber es ist jetzt so in diesem Beispiel. Und Gott ist in dem Bild die Sonne, die über Paris scheint. Und man fliegt am Abend in New York los. Ich weiß nicht, ob schon einer gemacht hat, schon mal von New York nach Europa geflogen. Man fliegt am Abend los und man fliegt ja gegen die Sonne und es wird dann sofort dunkel. Also es ist ja spannend. Und dann ist man in diesem Flugzeug drin und wo ich das erste Mal da drin war, war das irgendwie ein komisches Gefühl. Da unter dir ist alles Meer und schwarz. Wenn man aus dem Fenster dann rausschaut, schaut so aus. Das sieht man dann. Und wenn man da rausschaut, könnte man daran zweifeln, dass man überhaupt unterwegs ist. Ja, dass irgendwo noch eine Sonne gibt und dass man irgendwann mal ankommen wird. Man ist in diesem Blechkabäuschen drin, schlafen kann man nicht und es ändert sich nichts. alles ein Dösen bisschen so. Ich habe mich auch mal gefragt, was würde passieren, wenn das einfach nicht mehr aufhören würde. Weißt, einfach da drin hocken, es ändert sich nichts. Und nach ein paar Stunden, also ich möchte es mal vergleichen mit unserem Leben, bevor wir Christen geworden sind. Ja, die Perspektive ist schlecht. Ich merke es jetzt gerade an einem Menschen, der mir ja auch nahesteht, der 80 Jahre alt ist und nicht glaubt. Und da ist die Perspektive schlecht. Und dann nach ein paar Stunden sieht man plötzlich das hier. Man ist selbst noch im Dunkeln, hier unten ist noch alles dunkel, aber man sieht am Horizont schon das Licht. Und das macht einen riesen Unterschied. Und nach einiger Zeit sieht es dann so aus. So. Und dann ist alles blau. Ist alles blau. Die ganzen Wolken sind blau. Es gibt fast überhaupt kein Dunkles mehr. Und unser Leben als Christ ist wie dieser Moment. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit angekommen. Wir sehen Gott die Sonne noch nicht direkt. Aug in Aug. Aber wir sehen schon die Auswirkungen auf unser Leben. Gottes Liebe scheint in unser Leben und macht schon vieles hell, schon jetzt und hier. Und manchmal ist es so wie hier in diesem blauen Bild. Wir spüren, wie Gott da ist. Wir fast in unser ganzes Leben scheint und da ist fast nichts Dunkles. So geht's mir zum Beispiel zurzeit. Bin ich sehr dankbar. Wir zweifeln nicht an Gott und an seiner Macht und wir erleben ihn und spüren ihn. Aber manchmal ist es leider auch so wie in diesem ersten Bild, dass noch so viel Dunkel um uns rum ist. Und da ist noch so viel in unserem Leben, wo Gottes Licht noch nicht hinscheint. Wir fragen uns, wo er ist und ob wir tatsächlich irgendwann mal bei ihm ankommen und natürlich, warum es noch nicht heller ist. Und wir fragen uns, wo sind Gottes Verheißungen, wo ist das Wasser des Lebens eigentlich, wenn ich das Dunkle in meinem Leben sehe. Und wenn es bei dir gerade so ist, dann schau nicht nach unten auf das Dunkle, sondern schau nach vorn auf Jesus, auf das Licht. Mit Jesus ist es nie ganz dunkel. So wie auf dem ersten Bild, wo man gar nichts gesehen hat. Schau dahin, wo er schon jetzt in deinem Leben leuchtet. Auch wenn es nur ein kleiner Silberstreif am Horizont ist. Aber der kleine Silberstreif, der ist ein Beleg dafür, dass Gott da ist, dass es ihn gibt, dass du zu ihm gehörst. Und dass du mit ihm unterwegs bist und dass du auch ankommen wirst. Und sag Jesus die Dunkelheiten in deinem Leben, flüchte dich zu ihm. Er tröstet dich gern, er vergibt dir gern, er umarmt dich wie ein liebender Vater sein Kind. Und flieg weiter. Bleib dran im Glauben, steig nicht aus, bleib dran an Jesus. Klammer dich an ihn fest und bitte dich vor allem, dass er dich festhält. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Und du wirst bei ihm, in seinem Licht in der Ewigkeit ankommen und da wird Gott ganz nah bei dir sein. Und er selbst wird deine Tränen von deinen Augen abwischen. Und es wird keinen Tod und kein Leid und keinen Schmerz mehr geben. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen.